Hier ist Holger von der Politik- und Inforedaktion des Bermudafunk, Freies Radio Rhein-Neckar. Ich spreche mit Markus Bauer von der Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht.org. Hallo Markus.
Hallo Holger.
Der Deutsche Ethikrat hat am 23. Februar 2012 in Berlin seine Stellungnahme Intersexualität vorgestellt. Frage, was ist denn das, Intersexualität? Was versteht man darunter?
Gebräuchliches Wort ist vielleicht Twitter, ist eine ältere Bezeichnung, oder auch Hermaphrodit. Schlussendlich geht es da einfach um Menschen, die mit, wie wir das nennen, sogenannte atypischen oder uneindeutigen körperlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Kann auf verschiedenen Ebenen im Körper sein. Einerseits so genetisch, die sogenannten Geschlechtschromosomen, die Karyotypen. Da gibt es Variationen, oder auch bei den hormonproduzierenden Organen und natürlich auch, was am auffälligsten ist, bei den äußerlichen körperlichen Geschlechtsmerkmalen.
Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber aus der Schulzeit kenne ich Twitter eigentlich noch so als Schimpfwort in einer Reihe mit Mädchen, Spastiker, Mongo und Schwul. Ist es denn nicht eigentlich sehr positiv zu sehen, wenn heute Intersexuelle als neues Wort zur Beschreibung verwendet wird und sich sogar ein Ethikrat der Bundesregierung mit dem Thema widmet?
Ich muss vielleicht sagen, ich selber bin nicht betroffen. Ich bin aber mit einer Betroffenen verbandelt. Ich bin also ein solidarischer Nicht-Twitter. Und wir verwenden das böse Z-Wort, wie es auch genannt wird, zurückgehend auf Anstrengungen von Betroffenen, das sich quasi positiv wieder anzueignen. Und auch, weil es in der Öffentlichkeit halt das am wenigsten missverständliche Wort ist schlussendlich. Jetzt mit Intersexualität, das ist einerseits, ist es auch eine ältere medizinische Bezeichnung, die von dem her auch nicht positiv konnotiert ist. Andererseits ist es auch ein aus unserer Sicht sehr problematischer Begriff, weil die Leute denken immer, es hat was mit Sexualität, sexuell oder Sex zu tun. Und es wird dann so eingereiht in sexuelle Orientierung auch, und das ist eben nicht der Fall. Es geht um das körperliche Geschlecht.
Das heißt, es gibt zum einen eine Ebene, die man gar nicht so richtig sehen kann, weil es einfach nur eine Frage von Definition ist. Ich glaube, bei Sportlern habe ich das schon öfter mal gehört, wo dann irgendwie darüber diskutiert wird, ob diese Person nun weiblich oder männlich gewertet werden muss, um die Ergebnisse korrekt einzuordnen, wo es eigentlich nur um Chromosomen geht.
Also im Sport geht es schon auch dann um die Hormonproduktion natürlich.
Aber es gibt auch eine körperliche Ebene, also dass wirklich unklar ist, ist das jetzt ein Junge oder ist das jetzt ein Mädchen, so dass man das auch als Nicht-Mediziner sehen würde?
Es gibt Kinder, wenn die zur Welt kommen und dann ist dann irgendwann die Frage im Kreissaal, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Dann sagen die Hebamme oder die Ärzte erstmal, wir wissen nicht so ganz genau, weil die halt wirklich vom Geschlechtsteil her körperlich dazwischen aussehen. Und das ist eigentlich die eigentliche Problematik, zu der wir auch da tätig sind. Diese Kinder werden dann halt zurecht operiert, entweder in Richtung Junge oder in Richtung Mädchen. Gibt es also sogenannte verweiblichende Operationen oder vermännlichende Operationen. Man muss sagen, es gibt auch ganz viele verschiedene Erscheinungsbilder, man muss sich das vorstellen. Es gibt so wie einen fließenden Übergang zwischen männlichem und weiblichem Aussehen des Geschlechtsteils. Und da ist die Begründung dafür, dass wir alle waren eigentlich Twitter, hatten ein sogenanntes uneindeutiges Geschlechtsteil und Anlagen sowohl zu Hoden wie auch zu Eierstöcken, nämlich im Mutterleib. Und erst ab der 7. Schwangerschaftswoche beginnt sich das auseinander zu dividieren. Und die meisten Menschen entwickeln sich dann halt Richtung männlich oder Richtung weiblich, aber eben nicht alle. Und diese OPs sind wirklich auch dann sehr drastische Eingriffe. Der häufigste Fall heutzutage ist, wenn die Ärzte sagen, es ist eigentlich ein Junge, aber der Harnröhrenausgang ist nicht auf der Penisspitze, sondern irgendwo entweder am Penisschaft oder ganz unten. Und da säbeln sie dann halt den ganzen Penis auf und versuchen da aus Vorhaut oder Mundschleimhaut eine künstliche Harnröhre zu basteln, und das führt in den meisten Fällen zu eher desaströsen Resultaten, weil die Komplikationsrate ist sehr hoch, weil Urin halt auch ein aggressiver Stoff ist und die Harnröhre ist eigentlich ein spezielles Gewebe. Da muss dann wieder operiert werden und wieder operiert. Wir wissen von Menschen, die haben 16 oder mehr Operationen hinter sich. Da wird dann jedes Jahr, statt in die Sommerferien, müssen die dann ins Spital gehen. Diese Kinder haben eigentlich kein Problem, außer dass halt die Harnröhre nicht dort ist, wo sie bei den meisten Menschen endet. Und die müssen sich dann einfach halt hinsetzen zum Pinkeln. Und die Ärzte sagen dann, das geht nicht, ein Junge muss im Stehen pinkeln können.
Das ist ja eigentlich genau das, was man als Mensch, der das Klo putzen muss, nicht möchte.
Genau, so eben, es gibt auch die schöne Aussage von einem Vater von einem Kind. bin, der sein Kind nicht operieren ließ und der auch sagt, bei uns zu Hause müssen wir uns sowieso alle zum Pinkeln hinsetzen, was soll's. Jetzt die andere Sache ist halt da diese OPs, gerade wenn es dann mehrere OPs sind, da leidet halt wirklich dann auch die Empfindungsfähigkeit, weil es ist ja ein Körperteil mit extrem vielen Nerven und wenn dann da Narben sind und Komplikationen, dann leidet das auch. Vielfach bilden sich dann auch Fisteln, das heißt, das Urin kommt dann an ganz vielen verschiedenen Orten raus, wo es nicht rauskommen soll. Und wir wissen von Menschen eben, die wurden 16 Mal operiert und die müssen sich immer noch hinsetzen zum Pinkeln. Die fühlen nicht mehr richtig, haben Blasenprobleme und es gibt dann auch so Verengungen und Narben. Das sind eben so die vermännlichenden Operationen. Dann die verweiblichen Operationen, die waren eigentlich lange Zeit am häufigsten, weil es gibt so das Chirurgenmotto, es ist einfacher, ein Loch zu graben, als eine Mast zu bauen. Auf gut Deutsch, man kann leichter etwas wegschneiden, als irgendetwas hinkonstruieren, was gar nicht da ist. Wir wissen einen Fall, das war 2000, da haben sie gesagt, also einen Jungen können wir da nicht draus machen, der wir nie im Stehen pinkeln können. Also schneiden wir ab und machen ein Mädchen draus, weil es ist schlimmer, wenn ein Junge nicht im Stehen pinkeln kann, als wenn ein Mädchen nichts mehr fühlt. Und bis in die 80er Jahre wurde da wirklich auch schnippschnapp amputiert. Genitalverstümmelung ist eigentlich genau das Stichwort, weil seit 20 Jahren eigentlich wehren sich erwachsene Betroffene gegen diese OPs. Und die Kritikpunkte sind eigentlich immer erstens die Verminderung oder Zerstörung des sexuellen Empfindens, dann der Verstoß gegen das Recht der Betroffenen auf körperliche Unversehrtheit und drittens die Parallelen zur weiblichen Genitalverstümmelung. Da wird da immer auch bemängelt und das kann ich gut nachvollziehen, dass da diese Doppelmoral, dass einfach in Afrika, wenn da an Genitalien rum und weggeschnitten wird, dann wird das als barbarisch verurteilt, aber wenn dasselbe in den Kinderkliniken vor unserer Haustüre passiert, dann gucken alle weg und niemand weiß es. Wir auch bei der afrikanischen Genitalverstümmelung schlussendlich Gesetze braucht, weil die Verstümmler freiwillig nicht aufhören, braucht es unserer Meinung nach auch in Europa, auch in Deutschland Gesetze, die Mediziner da wirklich daran hindern, weil freiwillig hören sie nicht damit auf, sonst hätten sie es schon vor 20 Jahren getan. Es gibt so eine Expertin, Hanni Lightfoot-Klein, die hat so mehrere Bücher geschrieben über afrikanische Genitalverstümmelung, aber auch über die sogenannten Korrekturoperationen in westlichen Kliniken. Und sie sagt auch, eine Motivation für die afrikanische Genitalverstümmelung ist, die werden erst durch diese Eingriffe gesellschaftlich gesehen zu richtigen Frauen. Und das ist eigentlich genau auch, was man hier mit den Kindern macht. Das betrifft jetzt zwar hier nicht mehr alle Frauen, aber wenn man guckt, so die verlässlichen Zahlen, die wir kennen, ist 90% aller betroffenen Kinder mit sogenannten uneindeutigen Geschlechtsteilen, die werden heute noch in deutschen, österreichischen, Schweizer Kliniken operiert. Das ist so eine Studie, ganz neu, vom BMBF finanziert und die sagt eben, da bis zum Alter von 3 Jahren werden, glaube ich, 58% der Kinder operiert und über 4 Jahren bis zum Erwachsenen sind es dann 87-91% aller Kinder, die oft mehrfach operiert werden. Also von dem her ist es genau gleich systematisch einfach auf eine kleinere Gruppe bezogen. Weggeschnitten ist weggeschnitten und gerade auch in der betreffenden afrikanischen Genitalverstümmelung gibt es ja auch Aktivisten, die ganz klar sagen, es geht nicht darum, wie viel weggeschnitten wird, sondern das. Und sobald etwas weggeschnitten wird, dann ist es Verstümmelung und das trifft hier auch zu. Mittlerweile gehen sie da sogenannt nervschonend vor, sehen das Ganze auseinander, werfen dann immer noch einen großen Teil fort und stopfen den Rest so rein und nähen dann alles zu. Aber Betroffene und auch Studien sagen immer noch, die Empfindungsfähigkeit leidet sehr deutlich. Und wir finden deshalb, diese OPs müssten verboten werden und die Betroffenen müssen, wenn schon, selber entscheiden können später, ob sie solche OPs wollen oder nicht. Das war eigentlich die Grundproblematik, die da an den Ethikrat herangetragen wurde, wobei der allerdings sehr zögerlich war, wirklich tätig zu werden. Wir haben da seit 4 Jahren schon um Unterstützung quasi gefragt und wurden immer abgewimmelt. Und erst als dann eine Betroffenengruppe sich an die UNO wandte und diese die Bundesregierung rügte, hatte dann schlussendlich vor einem Jahr den Ethikrat mit dieser Stellungnahme beauftragt.
Was ist so der Tenor dieser Stellungnahme?
Vordergründig kommt der Ethikrat den Betroffenen sehr entgegen. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sagt er zwar schon so, prinzipiell sollte man mit den OPs warten, aber schlussendlich macht er dann eine aus unserer Sicht ziemlich bescheuerte Unterteilung von einerseits sogenannt geschlechtszuweisenden OPs und andererseits sogenannt geschlechtsbestätigenden OPs. ist eigentlich aus unserer Sicht ein kompletter Witz, weil es sind genau die gleichen Operationen und wenn dir irgendwas weggeschnitten wird, dann interessiert dich eigentlich die Begründung der Ärzte herzlich wenig. Aber der hat dann halt argumentiert, dass geschlechtszuweisende OPs findet er dann auch nicht so toll, da sollte man eigentlich unbedingt warten. Aber die geschlechtsbestätigenden OPs, da ist dann schon okay, die zu machen, wenn die Eltern das unbedingt wollen. Und das ist genau die Argumentation, die schon seit Jahren von den Ärzten kommt, weil die sogenannten geschlechtszuweisenden OPs, das sind eine sehr, sehr kleine Patientengruppe. Die Ärzte sprachen da im Ethikratdiskurs von 25 Patienten im Jahr. Und dann die anderen 500 oder 600, die sind dann ja nur geschlechtsbestätigend und da darf man dann auch weiterschnippen.
Dieses Operieren klang in deiner Beschreibung ziemlich gruselig. Es klingt nicht so, als ob diese Operationen notwendig wären, beziehungsweise sogar daraus aus nicht notwendigen Operationen dann Operationen werden, die
ernsthafte Probleme, medizinische Probleme in den meisten Fällen erst entstehen.
Und die Folgeoperationen wiederum dann aber auch sein müssen, weil man ja das Ganze losgetreten hat.
Es gibt vergleichsweise sehr seltene Fälle, wo wirklich eine medizinische Indikation vorliegt. Wenn es irgendwie mit dem Harnablauf zum Beispiel nicht klappt, dann ist es medizinisch notwendig, dass da auch chirurgisch eingegriffen wird, damit das Kind auch pinkeln kann. Das ist die Ausnahme und da ist natürlich auch niemand von uns gegen solche Eingriffe, die medizinisch notwendig sind. In den meisten Fällen geht es aber um kosmetische Eingriffe, dass es wirklich darum geht, dass das Kind dann mehr in Richtung Mädchen oder Junge ausschauen soll oder eben, dass es halt theoretisch dann im Stehen pinkeln soll oder dass bei einem zweijährigen Kind schon die Vagina vergrößert werden soll, damit später einmal die sogenannte normale Sexualität möglich sein sollte. Und ein weiterer Punkt aus unserer Sicht ist, was wesentlich ist, es gibt auch keine Evidenz für diese Eingriffe. Das heißt, es wurden nie wirklich überzeugende Tests gemacht. Die Ärzte machen in der Regel nicht einmal verlässliche Follow-ups, also so Nachfolgeuntersuchungen. Es ging auch einher, das Behandlungsparadigma, dass man dann den Kindern das selber verschweigt. So mit der Idee, wenn die gar nicht wissen, was mit denen gemacht wurde vom zweiten Lebensjahr, dann vergessen sie das von selber und denken dann, sie seien normale Jungen und Mädchen und wachsen auch entsprechend auf und merken von nichts. Und das funktioniert natürlich nur in der Theorie.
Diese Operationen, die du genannt hast, die medizinisch notwendig sind, ich rate jetzt mal, das sind wahrscheinlich dann von der Menge her so viele wie die geschlechtskorrigierenden.
Nö, das ist in der Regel noch einmal eine ganz andere Geschichte.
Also sind es noch viel weniger?
Genau, weil man muss allgemein sagen, etwas, was wir seit langem fordern, ist, dass endlich da auch wirklich die Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Weil eigentlich alle Zahlen, die wir kennen, sind lediglich Hochrechnungen. Das wird dann auch gerne runter- oder hochgerechnet, je nach politischem Bedarf. Wenn man guckt so in Ärztefachbüchern, ist dann zum Beispiel die Rede, jedes tausendste Kind braucht so eine Genitaloperation. Jedes tausendste Neugeborene. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Das ist eine ganze Menge. Aber auf der anderen Seite dann, wenn es Kritik kommt von erwachsenen Betroffenen, dann sagen sie dann plötzlich, jedes fünft bis zehntausendste Kind ist betroffen. Und das gibt dann eben die Bandbreite, dass einmal redet man dann von 80.000 bis 100 oder 120.000 Betroffenen in der Bundesrepublik Deutschland. Ein anderes Mal reden sie dann von 8 bis 10.000, also je nachdem, wie der politische Bedarf auch ist.
Das heißt aber, da gibt es jetzt keine klare Statistik drüber, keine Meldepflicht, gar nichts.
Genau, Meldepflicht ist ein wichtiges Stichwort. Eine unserer Forderungen ist, dass da mal die Statistiken erfasst und auf den Tisch gelegt werden müssen. Weil schlussendlich wird das ja alles über die Krankenkassen abgerechnet. Also der sogenannte Paper Trail wäre vorhanden, aber da ist natürlich der Unwille groß, da diesen Fragen nachzugehen.
Nochmal zurück zum Ethikrat. Im Ethikrat sind zwei Personen tätig, die hier aus dem Sendegebiet des Bermudafunks kommen. Zum einen Axel W. Bauer, der ist Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Und dann gibt es noch den Jochen Taupitz, der ist Professor für Rechtswissenschaft an der Uni Mannheim. Und die Kritik an den Genital-OPs dürfte beiden Wissenschaftlern dann wohl bekannt sein. Weißt du, wie die beiden zu dieser Thematik stehen? Also Jochen Taupitz ist ja zum Beispiel Mitglied der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg und Axel W. Bauer ist seit 2004 Gründungsmitglied und Vorsitzender des Klinischen Ethikkomitees der Universitätsmedizin Mannheim. Die Unikliniken haben also einen eigenen Ethikrat und Mitglieder daraus sind sogar im Deutschen Ethikrat tätig. Kann ich daraus ableiten, dass in Mannheim und Heidelberg solche Zwangsoperationen aus ethischen Gründen nicht stattfinden?
Das ist leider nicht so, aber zuerst möchte ich mal da bedanken für diese exzellente Recherche. Ich muss sagen, gerade das mit den Ethikkommissionen innerhalb der Spitäler, das ist jetzt mir selber auch neu, erklärt aber allerdings einiges. Also im Ethikrat selber wurde das nicht deklariert. Jetzt da Herr Bauer ist weniger in Erscheinung getreten, aber Jochen Taupitz hat da auch im Online-Diskurs, den es gab beim Ethikrat, mitgewirkt. Er hat da einen Artikel verfasst, war sogar einer der wenigen, das muss man anerkennen, der dann auch im Diskurs mit Betroffenen sich da bis zu einem gewissen Grad auch wirklich beteiligt hat. Allerdings ist er dann schlussendlich, als dann die wirklich kritischen Fragen auskamen, hat er sich dann sang- und klanglos ausgeklinkt. Das Paper, das er da verfasst hatte, da geht es dann halt auch darum, dass schlussendlich läuft es darauf hinaus, wenn der Patient nicht wirksam einwilligen kann, zum Beispiel als Kind, dann entscheiden die Eltern anstelle des Kindes und das wird dann auch nicht wirklich in Frage gestellt. Und aus unserer Sicht ist halt das große Fragezeichen dabei bei medizinisch nicht notwendigen OPs. Da sind die Eltern, und das ist auch die Meinung von vielen Juristen, die zum Teil auch vom Ethikrat konsultiert wurden, da sind die Eltern dann halt effektiv nicht einwilligungsberechtigt, weil da geht es um höchstpersönliche Rechte und da kann nur das Kind selber entscheiden. Aber wie gesagt, da hat sich dann auch Herr Taupitz schnell herausgewunden. Zu den Kliniken, die angesprochen wurden, also wir wissen einfach, haben das auch dokumentiert bei uns auf dem Blog, das Universitätsklinikum Heidelberg zum Beispiel bietet solche medizinisch nicht notwendigen Operationen auf seiner Homepage an. Da steht dann, die Operation ist in den allermeisten Fällen des Intersex notwendig. Bei Jungen mit einer Gebärmutter wird diese üblicherweise entfernt. Eine Vagina kann, wenn sie nicht allzu groß ist, in der gleichen Sitzung ebenfalls entfernt werden. Wir haben keine Zahlen konkret aus dem Uniklinikum Heidelberg, aber wir nehmen an, wenn Sie das so offensiv propagieren auf Ihrer Homepage, dann werden diese OPs dort auch durchgeführt. Dasselbe gilt auch für die Universitätsmedizin Mannheim. Da werden dann auch die Korrekturen um das erste Lebensjahr herum empfohlen. Und auch dort wissen wir keine konkreten Zahlen, aber es ist schwer anzunehmen, dass auch dort diese Eingriffe nicht nur angepriesen, sondern auch durchgeführt werden. Dort der eigentliche Chefarzt, der war für in Lübeck an der Klinik und der ist auch dafür bekannt, dass er genau auch diese Argumentation vertritt, da bei den Fällen, wo das Geschlecht nicht klar ist, da warten wir ein bisschen zu, aber überall, wo wir denken, wir kennen das Geschlecht, da wird dann operiert.
Wie muss ich mir das vorstellen, diese sogenannten Zwangsoperationen, die erfolgen ja gar nicht unter Zwang, also zumindest nicht unter Zwang des Staates, sondern die sind ja als Zwangsoperationen zu werten, weil die von der Operation unmittelbar Betroffenen keine Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu treffen. Die Eltern aber willigen ja freiwillig in diese Operation ein. Wie kommt es dazu?
Ja, so viele Eltern erzählen auch, dass sie da mehr oder weniger genötigt werden schlussendlich. Und das auch das Perfide in dem Sinne daran, dass da die Ärzte das den Eltern aufzwingen wollen, ganz früh. Das historisch lässt sich das auch ableiten, dass erst 1950 wurden da Operationen wirklich an Säuglingen so quasi zum Standard erklärt. Und seit 1960 wird das eigentlich in der ganzen westlichen Welt systematisch durchgeführt. Und wenn man da sich dann Berichte von Ärzten anguckt von früher, dann was immer wieder vorkommt, ist, dass sie sich beklagen über die Unwilligkeit der Patienten, da bei ihrer Behandlung mitzumachen. In der Regel lief das dann so, die kommen einmal in die Sprechstunde, dann erklären ihnen die Ärzte, was sie da unternehmen wollen und dann kommen die Patienten zum nächsten Termin nicht mehr vorbei. Dasselbe wird immer wieder berichtet auch von Eltern mit Elternkindern, so 6 oder 10 Jahre. Die haben ihre Kinder mittlerweile akzeptiert und lieben sie so, wie sie sind. Und wenn die Ärzte dann finden, wir wollen es da was wegschneiden, dann kommen sie auch nicht mehr zur nächsten Konsultation. Auf der anderen Seite, gerade bei Neugeborenen, ist dann halt auch bei Eltern der Schock sehr groß, weil das halt auch ein Tabu ist. Man weiß gar nicht, dass das so häufig ist. Vielfach haben die Eltern auch Schuldgefühle, dass sie denken, ich habe irgendwas gemacht, dass ich jetzt so ein Kind bekommen habe. Und in diesem Schock sind dann die Eltern halt eher empfänglich, um da schlussendlich einzuwilligen. Und das wird von den Ärzten auch wirklich ausgenutzt. Und es gibt auch viele Eltern, die später bereuen, dass sie da vorschnell in etwas eingewilligt haben.
Das heißt, das ist eigentlich so dieses klassische Elterndilemma. Wenn ich in eine Kinderarztpraxis gehe, dann hängen da die Werbeplakate der Pharmaindustrie für Impfungen. Jetzt weiß ich, es gibt Impfungen, die sind durchaus sehr sinnvoll und wenn man auf sie verzichtet, geht man ein ziemlich hohes Risiko ein. Gleichzeitig gibt es viele Impfungen, wo ich persönlich sagen würde, die finde ich nicht gut, möchte ich nicht. Und wenn ich mich erinnere, also wenn wir früher mit den Kindern beim Arzt waren, dann war das immer stimmt, da wurde so wirklich diese Moralkeule geschwungen. Sie sind verantwortlich, wenn ihrem Kind dann was passiert. Wobei natürlich andersrum, wenn ihr Kind einen Impfschaden kriegt, die Moralkeule wird nicht geschwungen, weil das gibt es ja nicht.
Das wird dann meistens nicht so groß herausgekehrt.
Ja.
Also, nö, das lässt sich da auch beobachten. Ich meine, vielfach die Eltern, die wollen dann ja auch ehrlich das Beste für ihr Kind. Und dann kommen da die Ärzte und sagen, ja, wenn wir da nichts machen, das ist das soziale Aus für ein Kind, das ist der soziale Super-GAU und wir machen jetzt da eine kleine OP und dann wird das Kind nie etwas bemerken und alles ist gut und ihr müsst auch nicht der Verwandtschaft gegenüber euch komisch erklären irgendwie, dass halt diese OPs in vielen, vielen Fällen schief gehen und dass dann da Nach-OPs fällig werden und dass dann eventuell auch medizinische Beschwerden durch diese OPs erst zustande kommen, das wird selten offen informiert. In vielen Fällen wissen wir auch von Betroffenen, da wurden auch die Eltern rundwegs angelogen.
Was diese ärztliche Beratung anbetrifft, bin ich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich mir denke, das klingt so nach der soziale Super-GAU. Das heißt ja, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die rassistisch ist und mein Kind hat schwarze Hautfarbe, dann sollte ich es operieren lassen, damit es nicht solche sozialen Probleme kriegt. Also so klingt mir das nach, ich mache eine OP, weil die Gesellschaft ein Problem hat.
Das ist genau so ein Argument, eben, das auch viele Betroffene bringen dann eben, die sagen dann, eben, es gibt auch noch andere Menschen, die werden sozial diskriminiert, eben Dunkelhäutige zum Beispiel. Würdet ihr die dann auch alle bleichen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Eben, dann gibt es noch die Rothaarigen, dann gibt es die Brillenträger, dann gibt es die Unter- oder Übergewichtigen. Eben, wie die Ärzte selber sprechen da vom psychosozialen Notfall. Und unser Anliegen ist halt, dieser psychosoziale Notfall, den möchten wir auch gar nicht wegreden. Es ist nicht so, dass wenn man ein Kind nicht operiert, dann ist alles paletti und da kann man nur aus dem Schaukelstuhl zuschauen. Es ist einfach so, dass diese psychosozialen Probleme, die vielfach auch die Probleme der Erwachsenen, der Eltern, der Verwandtschaft, der Gesellschaft sind, die sollten nicht mit chirurgischen Mitteln am Kind versucht werden zu therapieren, sondern da braucht es halt auch aus unserer Sicht psychosoziale Unterstützung. Und was man auch weiß, es gibt ja einzelne Eltern, die ihre Kinder bewusst und gegen das Drängen der Ärzte nicht operieren ließen. Die gehen dann auch offensiv quasi mit dem Thema um, weil wenn man es verschweigen will, das funktioniert nicht. So viel wissen wir. Aber viele Eltern, die sagen auch, wir erklären der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, im Kindergarten, in der Schule, wir erklären, was Sache ist. Die Reaktion ist dann meistens so, 2 Monate lang ist das eine Riesensensation. Und irgendwann ist einfach normal und kümmert eigentlich niemanden groß mehr. Viele Betroffene berichten auch dann von später, dass eigentlich die Kinder hatten kaum Probleme damit. Es waren immer die Erwachsenen, die die Probleme hatten. Und hier ist halt wirklich unser Anliegen, eben für die psychosozialen Probleme der Erwachsenen darf man nicht am Kind operieren.
Das heißt, Zwischengeschlecht.org setzt sich eigentlich für die Akzeptanz des Menschen als Menschen ein und kämpft vor allem darum, öffentlich zu machen, dass es hier in Europa eine Praxis der, ja, eigentlich muss man sagen, Genitalverstümmelung gibt. Und die Täterinnen und Täter und auch ihre Arbeitsstellen haben ja Namen und Adressen. Deswegen wird Zwischengeschlecht.org zum Beispiel nächste Woche hier im Rhein-Neckar-Dreieck sein und Druck auf die Verantwortlichen auszuüben. Was genau ist denn da geplant?
Also es findet in Mannheim im Kongresscenter Rosengarten findet eine Jahresversammlung statt von einer der 3 großen Standesgesellschaften der Mediziner, die auch für die Leitlinien verantwortlich zeichnen, die diese frühen OPs heute noch propagieren. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie. Die sind auch halt als e.V. organisiert. Die haben dann immer da eine Jahresversammlung und führen gleichzeitig einen wissenschaftlichen Kongress durch, wo sie dann auch so neue Behandlungsmethoden diskutieren und auch propagieren. Und wir haben halt da als Aktionsform entwickelt, dass wir halt quasi eine friedliche Mahnwache machen, dass wir einfach, wenn sie da rein und rauslaufen, stehen wir vor der Tür mit unseren Transparenten und Schildern und konfrontieren die damit. Ein Anliegen ist von dem her halt auch, dass die auch jetzt innerhalb der Gesellschaft für Endokrinologie diejenigen Ärzte, die eigentlich wirklich da bei diesen Genitalverstümmelungen mit dabei sind, das ist auch innerhalb der Gesellschaft ist es nur eine Minderheit. Und unsere Erfahrung ist dann auch, wenn wir dann dastehen, führt das auch zu durchaus konstruktiven und in unserem Sinne positiven Diskussionen innerhalb des Kongresses. Das ist auch ein Grund, warum wir da immer hinstellen. Wenn wir dann schon mal vor Ort sind, dann stellen wir uns gleichzeitig auch noch vor die Kliniken hin, wo das propagiert wird. Das ist in Mannheim, wie gesagt, das Universitätsklinikum. Dann gibt es auch noch die Frauenarztpraxis Mannheim. Das sind da zwei Ärzte, die waren früher im Diakoniekrankenhaus, wo solche Operationen angeboten wurden, haben sich jetzt anscheinend privatisiert und bieten auch immer noch diese OPs an. Da werden wir auch eine Kundgebung davor machen. Und ein fester Bestandteil aller unserer Aktionen ist auch immer, dass wir da einen offenen Brief überreichen werden, in dem wir auch nochmal detailliert und dokumentiert mit Fußnoten belegen, warum wir diese OPs unethisch und menschenrechtswidrig finden. Und da natürlich auch immer auf eine Antwort hoffen, obwohl da eigentlich selten inhaltlich darauf eingegangen wird. Gleichzeitig werden wir dann auch in Heidelberg vor der dortigen Uniklinik noch eine Kundgebung durchführen. Und wir werden sowohl in Mannheim wie auch in Heidelberg vorgängig noch einen Infoabend machen, an dem wir näher über das Thema informieren. All diese Termine und Orte und Zeiten finden sich übrigens auf unserer Homepage zwischengeschlecht.org.